Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Einen wunderschönen Nachmittag, einen sonnigen vor allem. Wir haben ja jetzt wieder mal, dürfen die Sonne genießen und wir sind halt wieder in einer alten Konstellation. Leider sind wir halt nicht live und präsent benannt. Wir sind wieder räumlich getrennt. Und ich darf halt beim Andi wieder mal Platz nehmen. Der sitzt im Garten, wie man sieht. Der Peter Eder, wenn ich ihn schon ankündigen kann, unser Stargast, unser Evergreen, ist in Wien zu Hause und ich sitze in einer seiner Wohnung. Oben ohne, weil wir gerade baden waren. Aber so wie uns Gott schuf natürlich. Jetzt mit da, wir haben jetzt den super sonnigen Tag. Als erst einmal, der Andi grinst aus dem Fenster aus. Grüß euch miteinander.
Servus, liebe Herr Stürmer. Wir machen halt offiziell Skinny Recording. Also, genau. Gott sei Dank nehmen wir es nur akustisch auf. Sonst würde ich sagen, ja, für jeden ein wenig was dabei.
Ja, also, grüß euch alle miteinander. Ihr wart gemeinsam baden.
So wie uns Gott schuf natürlich.
Ja, darum sage ich, Skinny tippen. Und das Schönste daran war, dass Kundschaften beim Transeko gerade zufällig bei mir waren, die ich noch nie gesehen habe, die einfach gekommen sind und die dann irgendwie da gestanden sind, während wir Knocker dann Nudeldance gemacht haben. Ich glaube, es war ein gutes Intro in das Thema Frischfleisch und Natursekt. Also ja, und ich würde sagen.
Der Installateur ist auch gekommen von dir, der hat kurz einmal geschaut, wie wir dann Knocker gestanden sind. Aber wir haben halt wieder mal einen super schönen sonnigen Tag. Und da müssen wir die Sonne genießen natürlich, weil es ist Montag kurz vor der Folge und heute am Abend ist ja das Fußballspielen, das was wir uns anschauen werden, Österreich gegen Argentinien. Und hoffe natürlich, bei der nächsten Folge haben wir was Positives zu berichten und wir haben die Argentinien geschlagen, die Messis dieser Welt.
Die Messis dieser Welt, genau. Also ganz ehrlich, wenn die Folge rauskommt, ist es natürlich schon vorbei und ich habe jetzt erst gefragt, ob das eine Video mit meinem Auto...
Wie? Das ist wirklich ganz ehrlich.
Ja, schau.
Ja.
Immer. Anyways, wir wünschen natürlich der österreichischen Nationalmannschaft alles Gute.
Von mir wirklich, aus alles Gute. Wir,
hey, anyways, wir haben heute ein viel, viel, viel spannenderes Thema. Der Peter hat uns gerade einen Sneak Peek auf die neue Prost-Ausgabe gewährt, sozusagen am Tag der Fertigstellung der neuen Ausgabe. Ich glaube, es ist jetzt Ausgabe, korrigier mich, 3 oder 4?
Vier,
genau. Ausgabe 4.
4 von 7.
Und es gibt natürlich wieder ein neues Covermodel, den ich nicht kannte. Wer ist da drauf, Peter? Du hast uns zuerst den Namen gesagt, aber ich habe den Herren nicht gekannt.
Der ist ganz, 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 ganz wichtig für die Gastronomie. Der Universitätsprofessor Robert Pfaller, Uni Linz, beschäftigt sich mit Genuss. Und warum das Üben des Genusses so wichtig ist. Er beschäftigt sich mit Erwachsenensprache, warum wir so infantilisiert werden. Ja. Dass bei jedem Film, den wir uns anschauen, der ein bisschen blutiger ist oder ein bisschen gewalttätiger ist, dann da steht Achtung, Gewalt. Achtung, Horror, Achtung dieses, Achtung jenes. Ja, viele Bücher, es ist eigentlich eine Buchpräsentation seiner Bücher, mehr als ein Interview und ich glaube, er ist einer der wichtigsten Persönlichkeiten für die Gastronomie in Österreich. Ohne ein Gastrophilosoph zu sein. Mhm. Ja, den man nicht kennt. Ja, ich habe ein bisschen versucht mit dem Thema diese incestuöse Selbstbeweihräucherung, der man leicht anheimfällt, wenn man in dieser Branche arbeitet, zu entweichen.
Also mir steigen jetzt, glaube ich, fett ins Thema. Oh, yes. Ich finde das super cool, wie du uns den Artikel vorweg geschickt hast, weil wir haben vor kurzem genau über das geredet, dass ich sage das Wort geht einmal, man hört ja oft irgendwo, das ist ein intellektueller Wein, kann natürlich kein Schwanz was anfangen damit. Und da sind wir gleich voll mittendrin im Thema. Der Peter hat uns die Folge geschickt, was es jetzt gibt im neuen Postmagazin. Übrigens gibt es da ein neues Layout, ein neues Design im Postmagazin. Schon leider wegen dem müsst ihr euch das kaufen. Ihr habt einen eigenen Grafiker gehabt, Peter?
Genau, also der Roland begleitet uns jetzt seit Ausgabe 3. Und das heißt, dass der Harald Misselberger da fett investiert. Und es wird schöner und schöner. Und wir haben war vom letzten Mal einen wahnsinnigen Sprung gemacht und bin schon gespannt, wie die Reaktionen sein werden.
Man war ja bei der letzten Ausgabe, wo ihr in Dominik Süß als Cover gehabt habt, beziehungsweise sein Artikel schon ziemlich cool, weil der ein bisschen den Wind aus diesen überkantitelten Segeln rausgenommen hat, aus meiner Sicht, und auch gesagt hat, oder ein paar wirklich coole Aussagen drinnen, eben Wirtshaus ist für ihn, Therapie ist Wohnzimmer, ist Leidenschaft, ist alles. Und seine Aussprache, dass Gastronomie ist geil, was ja gleich auf dem Cover steht, und dass dieses überkantitelte, selbstbeweihräuchernde Geschichte ist, zumindest ist das seine Meinung. Wie siehst du das?
Naja, das ist ja so ein Marketing-Move. Ja? Also man geht her, nimmt ein Produkt ganz generell her, wurscht was es ist, und steigert den Wert. Ja? Je mehr Wert, desto teurer kann man es verkaufen. Viele Bedenken hat dabei nicht, dass wenn man diesen Move macht, sich ja alles andere ändert. Und wenn man das jetzt, so wie du es da geschrieben hast, bei Wein macht, also den Wert des Weins ins Unendliche steigert, ja, ihr wisst, dass man Wein sehr teuer einkaufen kann, dann steigen irgendwann einmal Leute aus. Ja. Und wenn man dann im Restaurant dem Sommelier zuhört und der nötigt dann oder versucht dann zu der einen oder anderen Flasche hochpreisig zu bewegen, trinken die meisten dann ein Bier. Ja, damit ist...
Meinst du, dass das Pendel in die Gegenrichtung ausschlagt?
Genau, ja. Und das ist ja das große Problem. Also Wein wird uns mit Prost weiterhin verfolgen. Es war die Vivinum, ich hatte die Gelegenheit, mit vielen Leuten über das Thema zu sprechen. Das ist so der erste Artikel zu dem Thema. Ja, Wein ist einfach ein früher, so wie es in der ersten Zeile steht. Also Wein war ursprünglich kein Prüfungsfach. Ja, das war Gaude, das hat dann Spaß gemacht. Man hat das genossen, mit Leuten Wein zu trinken. Es war immer schon ein bisschen besser als Bier, aber also wertiger angesehen. Aber was da zurzeit passiert, gerade wenn man das Ding verkaufen will, ist hirnrissig.
Darf ich da kurz einen Spoiler bringen? Peter, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch auch kennst, so wie viele von uns aus der Jugend. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein. Beziehungsweise ich habe eigentlich immer gesagt, das sauf rein. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Weißt du, woher der Spruch eigentlich kommt?
Keine Ahnung.
Es kommt witzigerweise genau aus dem, was du gerade sagst. Früher war Wein viel, ich sage jetzt einmal, wertiger und teurer. Und Bier war eigentlich das Getränk fürs Volk, das Einfache, das jeder getrunken hat, im Mittelalter ja auch Kinder, weil es abgekocht war und irgendwie gesünder wie Trinkwasser. Du bist sozusagen, wenn du von Bier auf Wein umgestiegen bist, automatisch in eine höhere Gesellschaftsschicht eingestiegen. Deswegen. Und wenn du aber wieder vom Wein auf das Bier zurücksteigst, dann bist du gesellschaftlich sozusagen wieder heruntergestuft. Also daher kommt der Spruch.
Interessant. Übrigens, ein Umstand, schwachsinniger Spruch, ein Umstand beim beim Weinverkosten, ja, vor allem was Weißwein betrifft, ist das, was jeder Winzer macht und jeder Verkoster macht und jeder Sommelier macht, trinkt danach ein Bier. Ja, um sozusagen wieder ein bisschen basischer zu werden, um der Säure entgegenzuarbeiten, da ist das Bier obligat.
Das ist ja bei den Weinverkostungen, bei den Messen ist es so oft, dass da gibt es die Bierstände, die sperren ein bisschen später auf und die werden dann überrannt. Oder du wechselst Lokal und gehst in ein anderes Lokal und kaufst dort nur mehr eine halbe zum Zischen und geht's wieder weiter.
Also das heißt, in deinem neuen Artikel, der eben vom Titel heißt Mineralisch im Ton, herablassend im Abgang. Erzähl uns ein bisschen was dich auf das Thema an sich gebracht hat und warum dich das triggert hat.
Naja, die Winzer verkaufen zurzeit wenig Wein. Ja, jetzt abgesehen von der Hitze zurzeit, aber Weißwein ist geliebter als Rotwein. Rotwein verkauft sich schwer. Das Trinkverhalten hat sich geändert. Und ich habe dazu einfach mir überlegt, wie wird denn Wein eigentlich verkauft? Also wie wird denn dieses Produkt wertig gemacht? Und bin draufgekommen, es wird so wertig gemacht, dass es die neue Generation Z oder neue Trinker sozusagen schwer reinlässt. Ja? Also man hat dann gleich mal nicht mit einem Weinkindergärtner zu tun, sondern gleich mit einem Weinakademiker. Und das Ganze wird also in eine intellektuelle Höhe getrieben, wo der Otto Normalverbraucher sich denkt, wisst ihr was, trinkst das Zeug selber.
Also das,
ich glaube, das ist nicht nur die junge Generation ein bisschen abhält. Ich glaube, gerade die Ödern, was ich immer so gemerkt habe, die was de facto von dem Thema vielleicht nur weiter weg sind, dass die Hemmschwelle am Weineinstieg oder sich zu outen viel größer ist als bei den Jungen. Also so kommt es mir zumindest vor.
Ja, es ist eine Beschämungskultur. Ja, also es geht darum, dass der keine Ahnung, wer da gerade am Ruder ist, der Sommelier, der Kellner, der Winzer, der die Verkostung irgendwie durchführt, der erklärt den Leuten, was sie schmecken sollen. Völlig verrückt. Ja.
Du meinst dieses Andi, korrigier mich, aber dieses Weingenuss oder Geschmacksrad oder wie heißt das, was man von dem so
Aroma, viel hört? Aromarad,
ja. Danke.
Gut, Aromarad.
Da sind wir schon weit drin, oder?
Ne, Aromarad nimmt man her, das muss man sich so vorstellen, Aromarad, man hat so Hauptkategorien und wenn das keiner kennt, das ist so ein runder Kreis und man hat die Hauptgeschmacks- und Geruchsthemen und man geht immer ein bisschen tiefer bis in die Mitte und da sind zum Beispiel bei erdig ist Kaffee dabei, ist Holz dabei, bei floral oder fruchtig sind die Obstsorten oder die Blumensorten dabei. Und wenn du gleich mit dem kommst, das schmeckt halt so einen Anklang nach überreife, Südamerika-Litschis, aber keine von Asien, sondern von Südamerika, weißt, wenn es gleich so überspeziell wird. Ich meine, jeder schmeckt eine Banane oder Holzhaus, ja, das lassen wir noch götten, aber dann irgendwie Anzeichen, das ist ein Hauch von Lakritze mit ein bisschen einem Ton von dem, das sollte nicht zu kompliziert werden, das Ganze. Und da werden oft Fachausdrücke verwendet. Ja, diese intellektuelle Wein, das muss man verstehen, das ist reduktiv, das braucht noch, dass der Wein sollte, wie du sagst, Peter, das ist ein bisschen ein gesellschaftliches Thema, das soll ein Kit zum Zusammenhalten sein, zusammensetzen, genießen, trinken und Spaß haben. Und das sollte nicht zu kompliziert werden, das Ganze.
Ich will diesen super Auskennern, ja, denen, die wirklich super toll verkosten können, das bewundere ich selber. Ja. Also ich möchte denen gar nicht jetzt die Bühne nehmen, sondern das muss man auch wertschätzen. Ja, wenn das jemand rausschmeckt, die Litschi aus Südamerika, aber nicht aus Schieß nicht tot, ja. Egal, ja. Aus Hinterscheißleiten. Also, das muss man rausschmecken können. Das ist ganz super. Nur, wenn die Leute dann für Öffentlichkeit schreiben, muss sich der Herausgeber irgendwie darüber im Klaren sein, dass die für eine ganz, ganz kleine Gruppe schreiben, die das verstehen kann. Ja, weil man muss ja die Weine kosten können, man muss sie ja verstehen, nicht nur verstehen, sondern auch schmecken können. Das braucht lange Jahre der Schulung. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das sind in Österreich nicht so wahnsinnig viele Leute. Diejenigen, die für die breite Masse schreiben, sind wenige. Ja. Und wenn man sich eine Weinverkostung anschaut, die war jetzt wieder am Gardasee auf einer Weinverkostung, da kriegt man... Es ist vergleichbar, wenn man das mit einem Tinder-Profil vergleicht, wenn neben meinem Foto meine Größe, meine medizinischen Daten, die Schuhgröße und vielleicht noch mehr CO2-Abdruck steht. Ende. Ja, das ist das, was man von einem Wein mitkriegt. Ja, die Prozente, da wird nicht gesagt, wie gut eingebaut oder nicht. Die Geschmacksrichtungen, die man rausschmecken soll, ja, nicht der Ford wie der Wahnsinn, ja, oder der ist ein bisschen schwer zugänglich oder whatever, sondern irgendwelche, keine Ahnung was, Kaffeenoten oder schmeckt wie Essigsäure Tonerde. Das fließt nicht, das holt nicht ab. Das ist irgendwie Sprache für Auserwählte. Ja? Mit diesem Tinder-Profil würde ich wahrscheinlich auch nichts reißen. Ja? Also,
und aber dann ich bin froh, dass sich einer von uns mit Tinder gut auskennt. Also.
Du ja, rein aus journalistischen Gründen. Rein aus journalistischen Gründen.
Natürlich, nur aus Recherchezwecken.
Ja.
Aber das heißt, du sagst, die 5%, die sich auskennen, die können mit dem was anfangen und die anderen 95% würden eigentlich gerne einen trinken, wollen sie aber, trauen sie vielleicht nicht, aus vielerlei Gründen, entweder fragen oder auch die eigene Unwissenheit darzustellen, weil man kann, die meisten wissen ja wirklich, ich meine, mein Aromarat besteht aus 4 Bereichen. Rot, weiß, sprudelig, alkoholfrei. Und dann kann ich noch unterteilen in schmeckt man und schmeckt man nicht.
Aber das ist immer der Grundkonsens, das ist immer die Basic. So soll es ja sein, weil schmeckt oder schmeckt er nicht, das ist der Einstieg. Aber ich kenne ja auch Leute, die gehen irgendwo hier und sagen, hey, komm da mit. Nein, jetzt hat der Wein kennen, was tue ich dabei. Da merkt man schon, dass die Hemmschwelle irgendwie in einer an sich fast geschlossene Gruppe dazukommen, ist sehr hoch. Also die Hemmschwelle ist wirklich hoch. Wenn man sagt, hey, jetzt hat der Profis, was tue ich da? Sag ich, hey, setz dich dazu, du kannst ein bisschen was lernen. Schmeckt es oder schmeckt es nicht?
Peter, du hast ja in dem gleich im ersten Header drinnen, dass Wein eigentlich landwirtschaftlich war, beziehungsweise Alltag, Tischkultur, Fest, Essen, Gemeinschaft, ein Getränk mit Geschichte. Aber es ist zu einer kulturellen Verkrampfung verkommen. Mhm. Und die Frage ist natürlich jetzt, bevor ich dir jetzt noch stelle, wie wir da rauskommen, wie sind wir da überhaupt hinkommen?
Ja, eben, das war ja sozusagen die Idee vieler in der Branche, die sich gedacht haben, wir machen etwas Besonderes noch besonderer. Wir geben ein bisschen Gas, dass wir es besser verkaufen können.
Ja. Also das heißt, dieses viel besungene Storytelling ist in dem Fall ein bisschen nach hinten losgegangen.
Absolut, natürlich. Und es ist vor allem deswegen nach hinten losgegangen, weil wir jetzt ja eine andere Krankheit, die mit dem Wort No and Low in Verbindung steht, haben. Krankheit deswegen, weil damit kennt sich dann der Patient-Gast gar nicht mehr aus. Weil Low ist halt wenig Alkohol. Das hat mit No nichts zu tun, weil da ist kein Alkohol drinnen. Das sollte man eigentlich trennen. Ich verstehe gar nicht, warum man dieses Kunstwort entwickelt hat und warum die Gastronomie das so aufgenommen hat. Ein Wein, der wenig Alkohol hat, ist low. Okay, das kann man irgendwie definieren. Aber no hat mit Wein nichts zu tun. Ja. Entalkoholisierter Wein, das ist
Ich
würde sagen, in meinen Augen rein, ja, absolut seelenlos, rein subjektiv, eine seelenlose Geschichte. Und den Aufwand nicht wert.
Also, ich glaube, das Thema Entalkoholisieren oder mit eigentlich unvergorenen Sachen arbeiten, wie Verschüss und so, das sind ja auch für mich 2 Paar Schuhe.
Eben.
Weil ich glaube, wir haben es, ich weiß nicht, ob es wir gemeinschaftlich schon probiert haben, aber den alkoholfreien, den wir gemacht haben, der aus dem Apfelverschüss ist, mit Tees. Also wir nennen den Apple Sparkling Tea. Hat so eine positive Resonanz, dass wir die halbe Charge schon verkauft haben und eben noch nicht einmal Etiketten draufpickt.
Ja, das ist absolut ein Thema, das ist super interessant. No ist wird bleiben.
Und ist anders. Ja. Also du redest jetzt nicht mehr über gelbfruchtige Geschichte, sondern ja genau. Da sind nämlich schon die Teetrinker wieder voll dabei.
Aber da sind wir jetzt schon beim Thema Low and No. Und es gibt in der Weinszene, gerade bei den Jungen, wird das so alles verenglischt, das Ganze, und so viele Fachbegriffe rein. Da trifft ja die öden Weininteressenten, Weinliebhaber trifft nicht rum. Die können mit dem vielleicht schon gar nichts mehr anfangen, oder ist die Hemmschwelle nur mehr hecher, dass man da in die Diskussion oder in das Gespräch einsteigt?
Ja gut, ich meine, das ist ja wieder ein weiteres Problem, dass wir diese Anglizismen ja aus dem, gar nicht jetzt Fernsehen, sondern aus Social Media haben und die Jugend wird internationaler, auch in der Sprache. Und du, wenn du mit jemandem sprichst, das geht mir oft so, die so um 20, 25 sind und irgendwie voll dabei, hast Probleme mitzukommen. Na, weil so viel Anglizismen drin sind, dass man nicht, dass man recht gut Englisch können muss.
Und dann kommen die Fachausdrücke noch dazu und dann steckt weg komplett aus.
Aber vielleicht zwar vom Tom Neuwirth und vom JJ, da gibt es ja einen Podcast, wo die zwei sich unterhalten.
Wer ist denn das?
Cochita?
Tom Neuwirth? Der
okay. Anyways, die zwei, unsere zwei Gewinner des ESC, haben gemeinsam einen Podcast und die zwei sind deswegen so lustig, weil da ist jedes zweite Wort Englisch. Also das ist zum Zuhören schon deswegen so lustig, weil das ist ein Denglisch Sondergleichen.
Und ist der Floss überhaupt nicht sowas?
Ja, aber so spricht man.
Ja, ich meine, wir dürfen uns ja über eine Geschichte jetzt, die auf uns zukommt. Ja, vielleicht kommt das in der nächsten Ausgabe, aber 8 von 10 Lokalen, die neu aufmachen, sind keine österreichischen Lokale. Ja, da kriegt man kein Wiener Schnitzel und kein Schweinsbraten. Und das Kontingent der Saisonarbeiter ist, glaube ich, von 4 auf 8.000 erhöht worden. Ja, das heißt, du hättest gute Chancen auf der Tiroler Berghütte Sushi von einem Ostdeutschen serviert zu bekommen. Ja, also das dreht sich total. Unsere Kultur mischt sich total. Das kommt noch dazu. Ja. Es geht schneller, es ist internationaler und in dem Markt muss man irgendwie bestehen.
Social Media trägt natürlich das Nötige dazu bei.
Ja, sicher.
Bedeutet das aber, wenn du jetzt ein Lokal eröffnest, dass es einfach cooler ist, was Internationales anzubieten?
Nein, es geht da um Pizza oder Essen, das jetzt nicht so wahnsinnig viel kostet.
Naja,
oder was leistbar ist. Also es geht um leistbares.
Immer so viel kostet, aber
ja. Es geht um leistbares.
Ja.
Das ist einmal ein großer Punkt und natürlich. Ich meine, wir haben ein Drittel der Österreicher hat Migrationshintergrund. Ja, die haben einfach ganz andere Geschmäcke oder Geschmacksrichtungen. Der Wein geht auch deswegen zurück, weil wir aus diesem Grund. Ja, es gibt viele Kulturgruppen, die gar keinen Alkohol trinken.
Das kommt sicher auch dazu, ja. Übrigens, meine Oma war ja Böhmen, deswegen habe ich ja das Glück, dass meine Mutter die böhmische Küche noch richtig, richtig kann. Und das ist auch ein kultureller Influx, den ich nicht missen möchte. Also übrigens in Wien, weil wir gerade über Wien kurz, oder weil du in Wien sitzt, ich habe letztes Mal bei einer Messe beim Regal in Wien, war mal libanesisch essen. Und ich kann euch sagen, es war Weltklasse.
Ja, das ist super.
Also ernsthaft. Die Vielfalt ist schon was Schönes. Die Frage ist nur, wie kombiniert man Vielfalt mit Tradition? Das ist, glaube ich, der Spagat, oder?
Nein, vor allem in solche Lokale gibt es fast selten eine gute Weinkarte überhaupt.
Die Weinkarten besteht eher aus so einem, kennst du es von früher noch, wo ein paar so Kasteln sind, wo Weinflaschen drinnen längen, vor dem Gast bei 30 Grad, wo es, glaube ich, weiß, rot und süß gibt, da brauchst du nicht anfangen mit so gelbfruchtige Ananas aus Kopfnoten haben.
Ja gut, das ist ein weiteres Thema, da sind wir dann bei einem weiteren Artikel in dieser Ausgabe. Spoiler, da geht es um die Prüfnummer. Und die Prüfnummer, die besteht aus zwei Dingen, nämlich das ist die chemische Analyse und eine sensorische Prüfung. Und je nachdem, wer prüft, so schaut dann am Ende des Tages das Weinregal aus, dass wir kennen sie alle, dieses rot-weiß-rote Metallkapperl tragen darf und eine Etikette, wo genau draufstehen darf, woher der Wein kommt. 40% des Weins, den wir exportieren, kriegt gar keine Prüfnummer, weil er nicht diesem Geschmack der Geschmacksrichter entspricht.
40%?
40%.
Bist du ein Blau.
Ja, das ist. Das ist so ein österreichisches, also wer sich dafür interessiert, nächste Prost-Ausgabe. Da läuft einiges schief, der eine redet mit dem anderen, ne? Es wird mit Paragraphen herumgewedelt und kein Mensch fragt, okay, wie können wir unsere Produkte an den Mann und an die Frau bringen? Was ist der Fehler dabei? Welche Gedanken müssen wir uns machen? Wer kann uns da mit Ratschlägen helfen? Wenn man es intern diskutiert, wird man alt.
War das jetzt zum Anlass dieser 100 Packerpunkte Wein vom
Hersteller
Moritz? Genau.
Der Roland Willig war das mit Moritz, genau.
Der hat das, wo er jetzt die Etiketten, glaube ich, ändern musste, weil er ja den Herkunftsweinberg, glaube ich, oder die Lage nicht mehr draufschreiben durfte, oder wie war das?
Exakt. Ja. Und wenn man sich ein bisschen reintigert, das ist ganz interessant, weil diese er arbeitet, englisches Wort Low Intervention, also er nimmt wenig Einfluss auf im Keller, viel am Weinberg, aber im Keller lässt er das zeigt dann seinen Lauf, mehr oder weniger. Ich sage das jetzt einmal so platt. Und was dort passiert, kann nur dort passieren, weil die Hefe von dort kommt, weil der Wein von dort kommt, weil das dort in dem Keller ist. Das verdient mehr die Herkunftsbezeichnung als ein Wein, der mit Chemie vom Lagerhaus hingeprügelt wird und dann halt einem Massengeschmack entspricht.
Ist das ein bisschen die Geißel des strengen Weingesetzes?
Das Interessante ist eben, dass das alles sinnvoll war, 85. Das Weingesetz musste sich ändern, diese Prüfnummer war sinnvoll. Und ganz sicher, ohne diese Prüfnummer hätten wir jetzt nicht diese Qualität, die wir im Wein in Österreich haben. Ja, also mehr als österreichische Winzer in Österreich Wein verkaufen, geht, glaube ich, für ein Land gar nicht. Ja, das ist die Superdurchdringung. Warum? Weil die Österreicher den Wein so gern trinken, weil er so eine hohe Qualität hat. Wir brauchen keine großartigen Franzosen oder Italiener oder sonst was.
So. Ja, vor allem, wenn wir so breit aufgestellt sind.
Abgesehen davon. Ja, wahnsinnig breit. Ja. Wenn diese Sensorik nicht wäre, weil die sensorische Prüfung, also diese subjektive Prüfung, kommt ja von Leuten, die jetzt vielleicht einen sehr regionalen Geschmack haben und denen der internationale Blick oder Geschmack fehlt. Also vielleicht sollte man darin investieren und Leute da an den Zug lassen, die sich ein bisschen mit internationalen Weinen beschäftigen.
Ich meine, das hat sich in der letzten Zeit auch. Ich verfolge das Thema Wein schon seit 20 Jahren. Und früher hat man, wie ich angefangen habe mit Wein, so 2002 bin ich zum Weingenuss trinken gekommen. Und da war schon so, da hat man sehr klassische Geschmacksbilder gehabt im Kopf. Und heutzutage gibt es schon viel mehr. Es gibt ja die Orange-Sachen, es gibt Natural-Sachen. Und da hat es schon ein bisschen gedreht. Also der Holzeinsatz ist zurückgegangen, nur um ein Beispiel zu nennen. Und es gibt straffere Weine mit mehr Säure, ein bisschen weniger Körper. Und es ändert sich schon. Ich glaube, wichtig ist, dass der Wein einfach keinen Fehler hat. Und es hat ja die Zeit von Naturwein-Hype gegeben, wo dann solche Sommeliers, die was halt vorher auf das gestanden sind, die haben da Sachen eininterpretiert. Und für mich war das einfach fehlerbehaftet. Und da kann man das schön reden, was man will. Und das ist, glaube ich, auch so. Die wollten es dann so ausführlich umschreiben, so schön reden, dass das auch nicht zusammenpasst. Und ich glaube, qualitativ muss er gut sein, darf keine Fehler haben. Aber wie du sagst, Peter, wenn ein bisschen eigenständig ist der Wein und nicht dem Konsortium der Prüfung entspricht, dann finde ich es jetzt auch nicht so schlecht. Aber definitiv nicht.
Nein, natürlich ist ein fehlerhafter Wein ein fehlerhafter Wein, das ist eh klar. Ja? Nur wenn er ein bisschen reduktiver ausgebaut ist und das ist dann für die meisten schon ein Fehler, dann ist halt die Frage, ist das wirklich ein Fehler oder ist es halt eine Weiterentwicklung des Geschmacks. Und wie gesagt, also wenn man 40% Exportrate von Wein haben, der diese Prüfnummer nicht kriegt, dann muss man sich ja fragen, ist das sinnvoll oder wo liegt der Fehler?
Ich glaube, die Grätsche, die da schwierig ist, ist, was ist funky und was ist fehlerhaft. Du meinst, ein Ansatz wäre, diese sensorische Prüfung eigentlich wegfallen zu lassen?
Oder die sensorische Prüfung sollte man eigentlich wegfallen lassen, richtig.
Ja, wenn er schlecht ist, dann verkauft er sich einfach nicht. Da ist der Winzer selber schuld. Aber ich glaube, dass das ja so ein bisschen ein Fallnetz für die Konsumenten ist.
Vermeintliches.
Tut's nicht.
Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich bin witzigerweise gerade in einer ähnlichen Situation. Wir haben ja letzte Woche die Gründungsveranstaltung des Vereins für Apfelwein- und Birnenweinproduzenten abgehalten in der Stadtliebe in Linz. Und wir haben eine ähnliche Diskussion gehabt. Ich darf da im Vorstand sein und wir haben die Diskussion gehabt, was ist denn jetzt ein Qualitätsapfelwein oder Birnenwein? Muss es eine sensorische Prüfung geben? Und wir haben dann eigentlich auch einen ähnlichen Weg gewählt. Bei uns muss der Wein eine staatliche Prüfnummer haben. Weil wir sonst irgendwie nur subjektive sensorische Themen gehabt haben. Das ist schwierig, weil was der eine sagt, der ist leicht fehlerhaft, der andere sagt, das ist halt Naturhefe vergoren und Low Intervention, also mit wenig künstlerischem Beiwerk. Und für den einen ist das halt eher schon funky, so wie der Brite sagt, und für den anderen ist fehlerhaft. Und das ist wirklich eine schwierige Diskussion. Also witzigerweise Schaumweine in Österreich, und das ist auch skurril, können keine Prüfnummer kriegen. Das heißt, Schaumweine müssen wir immer sensorisch verproben. Das wird eh lustig. Weil meine Sachen ja jetzt nicht ganz so, oder vor allem die mit langem Holzeinsatz, du kennst das ja, Andi, sind natürlich auch ein bisschen eine skurrile Geschichte.
Ja, oder die alte Speckbirne, was immer so extrem trocken war. Da sagen alle Leute, ja, was ist das, hat der was? Weil viel mehr Zucker gewohnt sind. Und dann hast du das nicht.
Aber dafür habe ich Leute, die lieben das.
Naja. Aber das ist nur ein Rahmen drin. Ja. Aber wie die Orange-Welle da mal war, wie da in irgendeinem Hotel am ersten Orange oder am ersten, zweiten Orange-Wein-Festival war, der mich durchkostet. Und dann wollen die dort so schön reden. Und da kommt der Otto-Normalverbraucher kommt da gar nicht mehr mit. Und im Endeffekt die Masse, wie wir schon geredet haben, zuerst eingangs, ist einfach der Endkonsument. Das sind 99% von den Leuten, die was in den Wein trinken, sind keine hauptberuflichen Profis natürlich.
Natürlich nicht. Und um die geht's ja heute. Aber vielleicht ein kleiner Twist, den wir eingebaut haben für unseren Verband jetzt. Wenn ein Produkt national oder international eine Goldmedaille holt, dann ist er automatisch qualifiziert. Also dann gibt's keine sensorische Prüfung per se, weil dann bedeutet es, dass ein größeres Pendel, also vor allem meistens ein internationales Pendel gesagt hat, der hat was. Und würde man das einführen bei der Qualitätsweindiskussion, dann hätten wir das auch vom, dann hätten wir die Kuh auch vom Eis. Also wenn Parker sagt, du hast mindestens 95 Punkte mit irgendeinem Wein, dann spricht der an. Positiv. Also vielleicht muss man das auf eine andere Ebene heben. Vielleicht muss das irgendwie ein bisschen.
Ja, man muss es diskutieren. Werden. Also die Idee mit diesem Text war ja, das Ganze in Bewegung zu bringen und also auch von unserer Seite, wir haben ja recht hohe Auflage mit, glaube ich, 120.000 Lesern, dass es einfach in die Breite geht und dass die Leute sagen, ja, wir würden es gern probieren, wir würden gern unseren Gästen was anderes bieten als das, was eh alle bieten.
Ich glaube, die Diskussion ist schon angestattet, was gut ist und ich glaube, auch Menschen, die sich dem Wein nähern möchten und sie noch nicht auskennen, ist jetzt eher eine breite Bühne. Also von dem her gesehen ist vielleicht eh nicht schlecht. Aber was würdest du sagen, weil du auch da schreibst in deinem Thema, was der fügt dich ein oder fühlt dich klein, so als eine der Headlines, müsste man die Beschreibungen der Weine vereinfachen? Um es zugänglicher zu machen.
Das Problem ist, es gibt extrem, also Wein gibt's in einer Menge, die einfach zu groß ist. Man hat man übersieht nicht mehr die Menge an Wein, die es gibt. Das heißt, mit der Beschreibung tue ich mir schwer. Das heißt, ich muss jetzt diese Excel-Liste, wie vorhin besprochen, so wie dieses Tinder-Profil hernehmen, um die Weine irgendwie zu unterscheiden. Man sollte einfach runtergehen und sagen, okay, liebe Freunde, das sind Weine, die sind leicht trinkbar, die sind leicht verstehbar, die machen Spaß, das wäre eine Einteilung. Und dann halt bis ganz rauf, das sind halt komplexe Weine oder Weine, die ja viel kosten, die sind dann vielleicht für jemanden, der es besser kann. Das heißt, da sollte man schon mal eine Einteilung finden. Und natürlich, es gibt Weine, die sind zugänglich und weniger zugänglich. Es gibt, Pairing ist ein wahnsinniges Thema, ja. Also, ich meine, wer sagt, ich habe einen Lieblingswein, kennt sich nicht aus. Weil es gibt, naja, ist ja so, weil es gibt den Wein zum Schweinsbraten, es gibt den Wein zum Dessert, es gibt den Wein zum, von mir aus, Burger, ja, wenn sie ist. Ja, es ist immer anders. Es gibt für alles den passenden Wein, weil es so viel gibt.
Ich meine, das fängt aber schon früh an, meiner Meinung nach, wie soll ich sagen, wenn du jetzt mal auf einer Weinverkostung bist, oder bist auf einer Weinmesse, Weinverkostung. Und gerade ein bisschen im Fachbereich, vielleicht nicht auf einer Weinmesse, was für den Endverbraucher ist, für den normalen Konsumenten, sondern nur für die Gastromessen. Da kommt es mir, ist meine persönliche Meinung, ja, bitte nicht falsch verstehen, kommt es mir einige Winzer, die schießen komplett übers Tür drüber. Oder sagen wir so, wenn die nicht wissen, dass du von Fach bist, wirst du nicht wahrgenommen. Da stehst du dort beim Standl und bist eigentlich ein No-Name. Dann fragst du ein bisschen was und dann musst du dich echt schon bemühen und ich merke es, umso mehr Fachwörter, umso mehr Bekannte, die sich einwirf, was ich kenne, umso mehr werde ich wahrgenommen und dann schauen sie dir erst an. Und das finde ich auch schon mal eigentlich voll beschissen, weil du einfach irgendwie so nicht wahrgenommen wirst. Bist nicht so wichtig, weißt
du? Du beschreibst Beschämung und Winzer fallen auf ihren eigenen Schmäh ein. Ja, das ist, wenn man Winzer untereinander hört, ja, oder keine Ahnung, Leute vom Fach, die sich miteinander unterhalten, da bist du als Otto Normalverbraucher draußen. Ja. Weil was hast du auf der Maische? Was hast du? Keine Ahnung, Holzchips, was hast du? Was bedeutet das? Fass gelagert oder in Tank gelagert? Keine Ahnung. Ja? Das weiß niemand. Und das ist auch nicht wichtig. Das ist fürs Endprodukt nicht wichtig.
Ich meine, sicher, man verfolgt ja, wenn man in einer Bubble drin ist, wenn man bei den Anstängern, verfolgt man in die ganzen Wörter rein. Das ist normal so.
Ja, sicher, wenn man dazugehören will, wenn man auch wahrgenommen werden will, weil das ja lange Zeit der Schmäh war. Ja, also, wenn du die auskennen willst, dann musst du aber Sommelier oder Weinakademiker sein. Da ist die Ausbildung. Mach sie. Und das ist einfach, damit wird Wein immer elitärer, immer, für eine immer kleinere Gruppe und dann plötzlich wacht man auf und sagt, upsi. Jetzt trinken nur mehr die Ausgewählten.
Ich meine, lustig ist ja, wenn man sich anschaut, du kennst es ja, Peter, du wirst dafür kennen, wenn du zu einer Berliner Weinszene reinschaust oder in Wien, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, da denken sich da die ganzen Hipsters, da gibt es Weinverkostungen, da gibt es für den Otto-Normalverbraucher, für den Geschmack gibt es da gar nichts mehr. Das ist nur mehr funky und hip. Weißt? Und das sind so Sachen, da ist ja nicht einmal beim Geschmacksbild, sage ich jetzt mal, das traue ich mir zum Sagen, passt der Otto-Normalverbraucher schon rein, weil der hat solche Sachen nicht drungen. Und der wird dann auch nicht an der Hand genommen. Und da stehen lauter mit einer Mischfutterkapperl und es schauen aus, als ob wir uns gerade aus dem Altkleiderschrank rausgekommen sind. Ich meine, jetzt wirklich, weiß man. Aber da gibt es so eine Szene, die ist schon so eigen geworden, die ist mir teilweise schon zu schräg.
Du meinst die Rat- und Sohn-Szene?
Diese
Kerbe. Das meine ich jetzt nicht besser, aber das nein. Einer halt.
Das ist schon so trashy da, weißt du, dass Wahnsinn ist. Und ich muss das echt als trashy bezeichnen.
Ja, aber also das sind Moden, die man jetzt, also das ist das, ja. Ich bin selber so angezogen, deswegen.
Ich bin jetzt eh nicht auf den Flips drauf retten.
Schon etwas, muss ich sagen, ja.
Also willst du auch dazu kein Peter?
Genau, ja, auf jeden Fall. Du auch dazu. Also ich bin so alt, ich kaufe mir keine Harley Davidson, ja, ich habe keine junge Freundin, aber da möchte ich wenigstens dazugehören, ja.
Ja, aber da brauchst du original 80er Jahr, also Trainingsjacken brauchst du noch.
So, Adidas.
Naja, da gibt's ja mit anderen, ja. Aber, ja, da habe ich richtige, echte Blüten schon gesehen, weil man dachte, das hat man nicht einmal anziehen getraut, wie ich jung war, weil es damals schon eigentlich scheiße ausgeschaut hat. Aber man fällt auf. würdest du sagen, weil du drinnen in deinem Artikel schreibst, abrüsten steigert Umsatz, die Weinbranche täte gut daran, radikal abzurüsten. Weniger Ego, weniger Dogma, weniger Komplexe und weniger geschulte Beschämung. Würdest du sagen, wenn man es dem Konsumenten leichter macht, zum sagen, ich schreibe mittlerweile bei einigen Sorten noch mehr drauf, frisch und fruchtig.
Ja, wirklich. Schau, ja, wir haben früher diese Reise in Italien angesprochen und da habe ich mir über ein paar Winzer total geärgert, weil sie den Wein eben so runterparametrisieren und Excel-Listen fit machen, wo ich gar nichts mehr, also wo ich dann, je mehr Parameter für einen Wein in einer Excel-Liste stehen, desto weniger ist der für mich fassbar. Und ich habe mir dann gedacht, die Italiener können doch wirklich Produkte verkaufen. Ja, die wissen, wie man Schinken verkauft, die wissen, wie man Pizza verkauft, die wissen, wie man Rimini oder Caorle verkauft. Ganz, ganz super. Und dann ist mir Campari eingefallen. Campari ist ein Selbstläufer. Ja, du siehst keine Campari-Werbung, sondern Campari-Werbung passiert, wenn du im Sommer durch die Stadt gehst und die roten Ampeln sind auf sämtlichen Gastgärten in der vollen Blüte sozusagen. Ja? Da leuchtet es nur so. Jeder wird ja dabei sein. Geiles Produkt.
Verkaufen aber die nicht ein bisschen Lebensgefühl?
Aha. Wow. Ja, genau. Darum geht's. Das steckt ja im Wein drinnen. Aber im Wein gibt's noch mehr. Da gibt's Geschichte, da gibt's Kultur, da gibt's viele andere Dinge, die man mit dem Wein machen kann. Campari hat das alles nicht. Ja, Campari ist, steht für sich, das ist Italien live, und wenn ich die frage, wie viel Prozent Campari hat?
Ich wüsste es tatsächlich nicht, obwohl ich sogar mich ein bisschen damit beschäftigt habe, ich konnte das nicht sagen.
20 oder 27 oder 17 sogar noch.
Also der in der Flasche hat 20, ja, aber den trinkst du nicht aus der Flasche normalerweise, sondern du spritzt ihn ja auf. Und machst dann eine Soda draus oder Negroni, dann hat er mehr.
Negroni, das ist dein Stichwort, Herr Stürmer.
Mein Getränk. Aber ich find's ja lustig, jetzt nicht einmal auf die Sensorik zurückzukommen oder auf die Fachausdrücke. Die Weinwelt, wenn ich wohin komme, oder die Szene hat ja eine ganz eigene Dynamik. Du kommst irgendwo hin und du trinkst dann Wein oder bestößt da was und sofort sagt jeder, hey, ich hab den Jahrgang daheim und den habe ich getrunken dort und dort. Also jeder muss gleich höher, weiter, schneller, was kenne ich nicht alles, was kann ich mir nicht alles leisten. Und da geht es nicht mehr um die Fachausdrücke speziell, sondern ich kenne mich aus. Ja, da werden so Winzerkli hergenommen. Da wird, hey, ich gehe zum Beispiel, Klaus Preisinger ist ein guter Später von mir, aber ja, sage ich, Klaus kenne ich halt schon ewig. Aber sagt, hey, weißt du, ich kenne Klaus Preisinger. Weißt du, die wird das halt gleich so sehr personenbezogen genommen und sage, hey, servus, ruf mir an, schick mir mal ein Foto. Ja, weißt du, ich war da mal bei einer Weinverkostung irgendwo, weil der hat 100.000 Deutsche gesehen in seinem Leben. Weißt du, aber der persönliche Bezug zum Winzer, das stößt sofort einmal, das wird sofort einmal mit einem Schüdel drauf, wird da hingegangen, ja, und ist gleich mal plakativ in den Raum geworfen. Oder was für eine.
Aber anhand der Reaktion weißt du, dass das falsch ist. Dass das nicht funktioniert. Mit einem Massenprodukt funktioniert das nicht. Porsche von mir aus, ja. Das kannst du nicht leisten. Rolex von mir aus, ja, wenn man es unbedingt braucht. Ja, dann wartest halt auf das Ding. Bei Wein ist das vollkommen schwachsinnig, sowas zu machen. Wieso muss der Wein sowas Besonderes sein? Wieso brauche ich Weinakademiker? Warum muss der Sommelier sich hinstellen und sagen, er schmeckt, ich weiß nicht was raus. Und wenn ihr das nicht rausschmeckt, dann seid ihr Deppen. Warum muss das so sein? Das, was gar nicht diskutiert wird, was ganz an der anderen Seite ist, dieser Qualitätsgeschichte ist der Servuswein, ja, den man in der Tankstelle kaufen kann oder was weiß ich was, ja, der wird nicht besprochen, ja, oder in der Tetrapack-Wein oder was weiß ich was, der wird nicht besprochen. Das ist sowas, das ist so Wein für die Plebejer, ja, aber alles andere, da muss man seinen Senf abgeben. Und dann bei den Verkostungen fragen die Leute auch, ja, Fass oder Tank? Maische, wie lange? Tank, haben keine Ahnung, wovon sie reden. Keine Ahnung. Haben sie irgendwo mal gehört?
Genau, irgendwo mal gehört, ja. Aufgeschnappt. Aber das ist ein massives Problem, aber das habe ich auch schon sehr oft nachgedacht, wenn ich Leute zuhöre beim Reden, denke ich mir, boah. Aber so ist der Mensch, man stellt sich oft selber gleich unter den Scheffel und denkt sich, boah, kenne ich mich gar nicht so gut aus, gehört da dazu, ich traue mich gar nicht sagen. Also bei der Verkostung, genau, merke ich, dass die Leute dann eher in der zweiten Reihe stehen oder immer weiter zurückgehen und de facto sich dann gar nichts mehr fragen trauen. Die gehen schon mit so einer Ehrfurcht dahin und so wie fast zum Buckel machen. Das finde ich
Das ist so wie, wie man als Burben Quartett gespielt hat. Gibt es ja das mit dem Auto oder ja.
Schneller, ich besser, stärker. Ich 20.
Ja, genau.
Heute oder könnte man sagen, Schwanzvergleich.
Ja, das wollte ich euch überlassen.
Dieses politische Züpfevergleichen gerade international ja gerade voll in ist, vielleicht ist das auch ein Teil davon, keine Ahnung. Aber gibt es ein paar Ansätze, Peter, wo du sagst, das könnte helfen, ein bisschen den Druck aus dem Kessel zu nehmen?
Naja, die Zugänglichkeit wieder schaffen. Ja? Also Geschichten erzählen, die man nachvollziehen kann. Den Geschmack freilassen. Ja? Probier den Wein, der von so und so viel Kostern oder Verkostern positiv bewertet worden, schau, aber der schmeckt. Das ist ein anderer Wein. Probier die durch, spiel mit den Dingen. Ja, probier es selber. Geh nicht zum Supermarkt und kauf da eine Flasche Wein, sondern fahr ins Burgenland, schau bei drei Winzern vorbei und hol da jeweils eine. Lass da was erklären, lass die ein auf das Ding. Ja, es gibt, das ist eine hochemotionale Geschichte. Deswegen, mich berührt das ja, weil ich auch viele Winzer kenne. Ja, und weil mir die sagen, ja, der Schaß geht nicht, ja, er muss billiger verkaufen oder er muss irgendeinen entalkoholisierten Wein anbieten. Ja. Wir haben ein Recht auf Rausch. Ja. Also das ist
ein Recht auf Rausch, hört man.
Kein schlechter Titel, muss man sagen. aber was du ansprichst, jetzt aus eigener Erfahrung muss ich sagen, wir haben ja das Thema Verkostungen bei uns auch doch ziemlich versucht voranzutreiben, also dass viele Leute wirklich persönlich kommen. Das greift schon. Also wir haben, es ist jetzt nur aus meiner Sicht, aber beim Transecco ist es so, dass wir in der Woche zwischen 50 und 100 Leute haben, die kommen und unsere Sachen probieren. Und die meisten davon kennen es entweder gar nicht, haben noch nie irgendwas in die Richtung probiert. Ich meine, vielleicht ist es dann einfacher, weil das ja so ein Alien-Status ist, also weil man sich jetzt nicht auskennen muss damit, weil es eh nicht so viele verschiedene Sachen gibt. Aber das Interesse, sich mit dem Winter auseinanderzusetzen und die Sachen jetzt auf einem weißen Blau Papier zu probieren, mir kommt vor, das wird schon mehr. Also vielleicht
ja, klar wird es mehr. Ja, klar wird's mehr, aber man vertraut nicht mehr denen, die eigentlich kommunizieren sollten. Kellner, Sommelier, Weinjournalisten. Weil das so, das ist halt bei die hat sich irgendwie so, als ob die halt das Produkt für sich selber machen oder die eigene Erklärungsmodelle haben, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was die Masse hören will. Und Masse ist auch so ein Ding, ja. Masse oder Norm gibt's ja nur am Papier. Du hast ja Leute, die möchten lieber weiß, lieber, die anderen lieber rot, die einen lieber Wagram, die anderen lieber, ich weiß nicht, Golds. You name it, ja. Und jeder findet seinen eigenen Wein. Aber da muss man Zugänge schaffen, die man locker gehen kann und nicht die Zugbrücke hochfahren und sagen, na du nicht, ja, du kennst dich nicht aus. Ja. Du weißt nicht einmal, was.
Da kommt bei mir eine andere Frage auf. Ich habe immer ganz gerne gefragt, die Gäste, darf ich so offen ehrlich fragen, in was für eine Preisklasse darf man sich überhaupt bewegen? Weil das heißt, jeder ist nicht bereit für einen Wein zum Beispiel 80 Euro zum Ausgeben. Da ist bei 40 Euro ist die Grenze erreicht, was auch natürlich vollkommen legitim ist, ist ja komplett wurscht. Aber ich habe das schon oft erlebt, das kenne ich von früher, dass da Leute sagen, hey, pass auf, ich habe einen anderen Wein für euch und dann fahren sie auf einmal Flaschen auf und was die Leute dann auf der Rechnung die Augen verdrehen. Und das finde ich sehr kontraproduktiv für einen Gastronomiebetrieb.
Ja gut, ich meine, das zeigt irgendwie, dass Österreich kein Weinland ist in Wahrheit. Ja, so hart das jetzt klingt. Aber wenn ich nach Italien gehe, wenn ich nach Spanien gehe, wenn ich nach Portugal gehe, gut, auch Frankreich, da kriege ich Weine, die eine super Qualität haben im Lokal, die leistbar ist.
Aber dafür kriegst du in Frankreich keine gescheiten Glaseln.
Das ist wahr, das kriegst du in Italien, in Spanien und in Portugal auch nicht.
Diese kleinen Oldschool-Gläser, wo du nicht riechen kannst, wo. Nein. Die Glaskultur, das haben wir schon ein Glück.
Wahnsinn.
Mit Riedel und Co., dass wir da best gesagt eine echte Substanz haben, auf der man aufbauen kann und wo viele sich dann auch sagen, okay, ich habe sicher schon mal erzählt, Peter, hast du schon mal eine Glasverkostung gemacht?
Eine Glasverkostung habe ich schon einmal gemacht, ja.
Ja, also wo man denselben Wein in 10 verschiedenen Gläsern probiert.
Ja, ja.
Wie war das für dich? Wenn du dich zurückerinnerst, war das unterschiedlich oder war das wurscht?
Na, natürlich war das unterschiedlich. Also für mich war es unterschiedlich. Ich habe den Unterschied gemerkt. Ja.
Wir haben das auch schon gemacht. Das war eye-opening, wenn wir schon in Anglizismen bleiben. Aber ja, ich meine, gibt es für dich jetzt, wo du sagst, hey, Ansätze für den Gastronomen, Ansätze auch für den Konsumenten, wo du sagst, vielleicht gibt es Punkte, die man auch relativ schnell umsetzen kann, damit man wieder ein bisschen mehr Leute ins Boot holt?
Wie gesagt, also dieses ganze Überkantitelte über Bord werfen und sich das Produkt neu erarbeiten. Man sollte zu Wein, also zu Winzern gehen oder zu dem Händler des Vertrauens gehen und sagen, du, bei mir hat sich was geändert. Ich würde gern was anderes auf die Karten schreiben. Nicht die Prozente, sondern die Geschichte vom Winzer oder was er sich gedacht hat, wie er den Wein gemacht hat. Oder. Ja. Aber nicht 15% rot. Keine Ahnung. Ja. Also, und ich bin davon überzeugt, die Gastronomen können das. Ja. Die können das, die sind dann irgendwie verschreckt, kommt mir vor. Wenn man manche Weinkarten anschaut, denkt man sich, was ist da passiert? Es gibt unendlich viele Weine, das macht den Leuten Spaß. Und das ist ja das, worum es eigentlich in der Gastronomie geht, um Spaß, um Lebensgefühl und nicht um irgendwie dem Gast zu sagen, ich bin der bessere Verkoster. Wozu?
Ja, Ego halt wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich
an falscher Stelle, falscher Stelle, weil woraufhin?
Naja, vielleicht ist das durch das, dass die Ausbildungen lang und teuer sind, vielleicht ist das auch, schwingt das auch mit.
Ja, sicher, das ist ja, das, ich sage ja, man müsste einen Weinkindergarten machen, dann eine Weinvolksschule machen, dann eine Hauptschule machen, dann ein Gymnasium machen, dann hätte ich gerne, würde ich gerne eine Matura einführen und erst dann mache ich auf Weinakademiker. Erst dann, ja. Und geht den Leuten nicht damit auf die Nerven. Ich bin jetzt Weinakademiker, ja, super. Kennst jetzt noch weniger Leute als vorher, die wissen, was du sagen willst oder die verstehen.
Das Wort zum Sonntag.
Jawohl. Ja, okay, also raus aus der Komplexität und wieder ein bisschen mehr die echten Hintergründe und weniger Statistik, mehr Herz.
Ja, mehr Herz und mehr Gefühl. Und wenn man ich bin so ein Low-Intervention-Naturwein- Aficionado, wenn man die Leute kennenlernt und wenn man den Zugang mitkriegt und vielleicht einmal in einem Weingarten steht und sieht, dass keine Spritzmittel verwendet werden oder wenig oder andere, als man normalerweise verwendet. Ja, ich kann mich noch ganz lebendig an meinen ersten Naturwein Hangover erinnern, der eigentlich keiner war am nächsten Tag. Ja, das war ganz was anderes als das, was ich davor genossen habe.
Ich würde sagen, das waren wunderschöne Worte. Und da du relativ bald weg musst und wir natürlich die Zeichen erkennen, die du uns auch optisch schickst.
Time out, ja.
Würde ich sagen, in diesem Sinne ein doch wieder sehr kontroverser Titel. Übrigens, diesmal sieht man im Prost das erste Mal unsere Konterfeis grafische Maxeln.
Strichgrafik, sagt man das.
Genau, Strichmandeln. Also wir werden sozusagen zu Strichmandeln, aber okay, es soll so sein.
Ja, immer noch Mandel, das nicht vergessen.
Ja, das hofft man doch stark.
Ja, machen wir was, wenn nicht, ob ein Mandel oder Weibel ist. Ja. Ich sag danke, dass ich da bei euch zu Gast sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich muss jetzt zischen.
Passt. Ernst, du bist auf jeden Fall.
Grüße nach Wien.
Du bist auf jeden Fall wieder herzlich willkommen in echt.
Danke, ich freue mich auf in echt das nächste Mal.
Dann würde ich sagen, dann
drauf hoffen, dass ich mir mit euch da in
Adams-Kostüm.
Ja.
Ey, du kannst auch Augenbinden mitnehmen.
Bei mir geht es ja mehr oder weniger um mich. Ich weiß schon, wie Gott mich schuf. Ja, ich weiß es von Bildern. Ja, damals war es ja irgendwie fesch. Ja, aber was ich daraus gemacht habe, ist fürchterlich. Das wäre niemandem zumuten.
Aber dann könnte man sagen, dann schließt sich der Kreis.
Ja, genau.
Liebe Leute, in diesem Sinne wünsche ich eine wunderschöne Woche. Danke, Peter, dass du dir Zeit genommen hast, über Danke den euch. Neuen Leitartikel im Prost zu sprechen. Schaut rein, die Zeitschrift ist wirklich sehr gelungen und vor allem nach wie vor das auflagenstärkste Magazin in Österreich. Und wir wünschen dir ein paar schöne Tage im Sommer.
Danke, bis ja. später.
Liebe Herr Stürmer. Bis bald. Seid mir gesonnen.
Bitte.
Schöne Woche. Pfiat euch. Ciao, ciao.